Fachdemokratie. Ein Podcast der Basis.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Herbert. Unser heutiger Gast ist David Claudio Sieber. Er nennt sich Beauftragter für Kommunikation und Medien. David, wir sind jetzt gerade nach der Wahl. Die Wahl hat ergeben, Erststimmen so etwa 1,6%, Zweitstimmen 1,4%. Ist das ausreichend? Ist das eine Hoffnung oder ist das eine Enttäuschung?
Ja, hallo erstmal. Es ist nicht ausreichend, um politisch gestaltend tätig zu werden. Das muss man klar sagen. Aber es macht trotzdem Hoffnung. Es ist ein starkes Ergebnis, wenn man es einordnet in der Bundestagswahl im Vergleich zu den anderen kleinen, jungen und neuen Parteien. Dann gehen wir hier sehr, sehr deutlich als Sieger hervor. Die Freien Wähler waren zwar noch vor uns, sind aber nicht mehr neu und auch gar nicht klein. Von dem her haben wir andere Parteien, die versucht haben, sich zu etablieren, deutlich hinter uns gelassen. Und wir haben insgesamt über 1,3 Millionen Kreuze bekommen, was, glaube ich, schon ein sehr, sehr deutliches Zeichen dafür ist, dass man sich in Deutschland einen Politikwandel wünscht. Das trifft nicht nur die Partei, die Basis. Insgesamt sind aus den Parlamenten über 2 Millionen Stimmen abgewandert in die außerparlamentarische Opposition. Das, denke ich, ist auch ein starkes Zeichen dafür, dass man sagt, die aktuelle Regierungspolitik findet in Deutschland nicht mehr die überwiegende Zufriedenheit der Bevölkerung. Und so denke ich doch, dass es ein guter Startschuss für die Partei, die Basis war.
Man hört immer wieder aus der Basis, wir sind deswegen nicht gewählt worden, obwohl viele, mit denen wir gesprochen haben, an den Ständen, auf den Straßen, dass die Idee der Basis gut aufgenommen wird, aber wir kennen euch nicht. Was macht man in den nächsten Jahren bei den Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Bundestagswahlen, dass die Leute sagen, ja, die kennen wir?
Ja, es stimmt. Die Bekanntheit der Partei war nicht ausreichend ausgebaut zur Bundestagswahl. Sie kam etwas früh für uns, das kann man so sagen. In eigenen INSA-Umfragen, die wir angestellt hatten, zweimal jeweils mit repräsentativer Stichprobengröße, kam heraus, dass uns knapp über 40% noch nicht kennen. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert, aber eben auch einfach der Zeit und dem Budget geschuldet. Die Mitglieder haben im Wahlkampf alles getan, um die Partei bekannt zu machen. Wir haben auch sehr, sehr gut funktioniert im Wahlkampf, insbesondere an Wahlständen und auf der Straße. Da war das Interesse der Bürger sehr, sehr groß. Das habe ich selbst auch miterlebt. Im Social-Media-Bereich haben wir erst knapp vor der Wahl richtig angezogen. Das war vielleicht etwas zu spät. Das hatte budgetäre Gründe. Wie kann es weitergehen, um die Bekanntheit der Partei zu steigern? Aus meiner Sicht kommt es jetzt auf die Qualität an und nicht auf die Quantität. Das heißt, die gute Arbeit vor Ort in den Kreisverbänden muss so fortgeführt werden und noch verbessert werden. Wir müssen jede Person einzeln ansprechen und dort abholen, wo sie mit ihren Problemen und Bedürfnissen steht. Das schafft eine längerfristige, bessere Bindung an die Partei und an die Idee der Partei. Natürlich müssen wir auch im Social Media und im Online-Bereich stark repräsentiert sein. Ich persönlich schätze aber die Arbeit vor Ort als wichtiger ein für unsere Idee und Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen auszurichten, speziell für Familien, Kinder, Senioren, die Probleme ermitteln in der Bevölkerung, gleich auch über den basisdemokratischen Ansatz. Wir möchten gerne eure Themen wissen, Umfragen machen, dazu auch mal in den Regionalzeitungen aufzurufen, teilzunehmen, zu einem Tag der offenen Tür zu kommen, zu einem neuen Mitgliedertreffen zu kommen, Wahlstände weiterhin aufzubauen, Flyeraktionen, gemeinsame Spaziergänge, Bürgerreferenten, Befragungen, diese Dinge alle.
Und wir sind viele, auch das ist ein Motto in der Basis, und das sind heute wirklich viele, die ihn befragen werden. Raut hat gerade eine Frage auch.
Du hattest gerade Familien, Kinder, Senioren fast als erstes genannt in deiner Aufzählung. Würdest du sagen, dass wir in unserem Wahlkampf tatsächlich diese Zielgruppe genügend berücksichtigt haben?
Jein. Einerseits haben wir diese Zielgruppe insbesondere bedacht, wenn es darum geht, sie zu schützen vor Folgeschäden der Corona-Maßnahmen oder aber auch vor der Erkrankung Covid-19 an sich, insbesondere bei der Risikogruppe. In dem Maße haben wir diese Zielgruppen sehr, sehr stark bedacht. In der Ansprache war für meinen für mein Empfinden das nicht genug differenziert, sondern da zielten wir eigentlich insbesondere auf eine Bevölkerung im Bereich zwischen 18 und 50 bis 60 Jahren ab, was auch die Marketingmaßnahmen anging. Das heißt, das ist deutlich ausbaufähig aus meiner Sicht. Insbesondere sehr junge Menschen unter 18 und Menschen, die in Altersheimen und Pflegeheimen sind, haben wir in der persönlichen Ansprache vermutlich nicht ausreichend erreicht.
Sammy.
Ja, jetzt sind wir ja mit unserem Ergebnis in die Parteienfinanzierung reingerutscht. Was bedeutet das denn konkret für uns? Also natürlich, wir bekommen jetzt Geld, aber was heißt es denn für uns in der Folge? Also was hat es für Folgen, dass wir jetzt Geld zusätzlich zu den Mitgliedsbeiträgen oder Spenden oder sowas kriegen?
Naja, das hat erstmal den positiven Effekt, dass wir die Arbeit der Partei fortführen können und professionalisieren können. Die Wahlkampfkostenrückerstattung wird sich pro Jahr auf um die 600.000 Euro betragen. Das hängt auch von den eigenen Einnahmen der Partei ab, da die Einnahmen durch die Wahlkampfkostenrückerstattung nicht die eigenen Einnahmen der Partei übersteigen dürfen. Das heißt, es wird noch in Abrechnung gebracht. Wir werden nicht ganz so viel Geld bekommen, wie wir aus den Stimmen grundsätzlich erhalten könnten. Das hat was mit der eigenen Spendeneinwerbung zu tun, die wahrscheinlich dem noch ein wenig nachsteht. In diesem Jahr, im nächsten vielleicht nicht mehr. Es hört sich erstmal nach unheimlich viel Geld an, aber wenn man sich ansieht, wie viele Landes- und Kreisverbände wir haben und man sagt, man würde es aufteilen auf alle Kreisverbände, wofür ich mich auf jeden Fall stark mache, dann ist es im Schnitt etwas zwischen 1.000 und 2.000 Euro für jeden Kreisverband pro Jahr. Und dort würde ich auch sagen, ist das Geld auch am besten investiert. Davon kann ein Kreisverband durchaus ein bis zwei Veranstaltungen machen oder gegebenenfalls Werbematerial oder Wahlstände, Pavillons oder Ähnliches anschaffen, um die Bekanntheit noch zu steigern und die Arbeit im Kreisverband auch zu erleichtern. Gegebenenfalls vielleicht auch eine Zusammenarbeit mit kleineren PR-Firmen auf Regionalebene zu starten. Und das wird beitragen zu einem gesunden Wachstum für die Partei. Und ich denke, auf Bundes- und auf Landesebene ist das Geld nicht genauso gut eingesetzt.
Ich habe ja wahrgenommen in der Basis, du hast es ja schon erwähnt, wir haben uns alle sehr stark engagiert und wir haben uns offen gesagt ja mehr versprochen. Du hast in einem Reitschuster-Interview gesagt, nach einer Insa-Umfrage hätten wir so bei 8% uns einfinden können. In verschiedenen Gruppen wurden sogar 20% visualisiert. Jetzt sind es ja nur 1,6 oder 1,4% gewesen. Bei all der Arbeit, bei all dem Wunsch auch, sich politisch einbringen zu können, dass die Basis das politische Parkett betritt und Einfluss nehmen kann auf die derzeitige Politik und auch die zukünftige Politik, ist dieses Ergebnis sicherlich, kann man doch sagen, enttäuschend. Und worauf ich hinaus will, ist, wie gehst du damit um? Weil jetzt stehen wir doch da und haben uns viel engagiert und letztendlich bleibt der große Wurf aus, Einfluss nehmen zu können. Ist die Enttäuschung groß und ist die, wenn sie groß ist, überhaupt die Enttäuschung da ist, gibt sie noch genügend Kraft, an all das zu glauben, was die Basis ja im Grunde genommen verkörpert?
Meine Enttäuschung darüber ist vor allem die Enttäuschung der Erwartung der Mitglieder. Ja, ich habe immer gesagt, ich möchte gerne ein Ergebnis, mit dem die Mitglieder gut leben können und das sie nicht frustriert. Als Politikwissenschaftler, der sich natürlich auch mit den Statistiken beschäftigt hat, der Wahlen und so weiter, hatte ich das Ergebnis relativ gut vorhergesagt. Ich war in einem Interview der Zeit am Samstag vor der Wahl vertreten, habe ich gesagt 1,5% als Minimalziel und 2,5% als Riesenerfolg. Das ist nicht das, was wir uns intern gewünscht hätten, aber das ist die Außenwirkung, die es tatsächlich auch hat und die man realistisch so auch einschätzen muss. Und von dem her war ich innerlich darauf vorbereitet, dass wir uns in diesem Prozentbereich bewegen werden. Die Insa-Umfrage, dererlei es zwei gibt, hat uns sehr deutlich an Wählerpotenzial gezeigt, dass das sehr, sehr viel höher ist. Und zu diesen Insa-Umfragen stehe ich auch einzig und allein. Was man niemals weiß, ist, wie bekannt ist die Partei schon? Und werden diese Menschen, die an diesen Umfragen teilnehmen, auch zur Wahl gehen? Deswegen sind Wahlumfragen, wenn man sie nicht stetig wiederholt, und das konnten wir uns auch nicht leisten, immer ein bisschen eine Glückssache. Ich denke, das Wählerpotenzial ist da. Man kann die Wahlen nicht bewerten, aus dem eigenen Wunsch heraus der Basis über 5% zu kommen und politisch sofort etwas verändern zu können. So können wir die Wahlen nicht positiv bewerten. Das funktioniert nicht, sondern wir müssen sehen, wie hoch war die Wählermobilität bei dieser Wahl, wie hoch war die Wahlbeteiligung und wo sind andere mit uns vergleichbare Parteien gelandet. Und das habe ich eingangs schon gesagt, da gehen wir als sehr deutlicher Sieger hervor. Also da haben wir wirklich Unglaubliches geschafft. Man sieht aber auch, wie viel Arbeit, wie viele Menschen in ein Projekt stecken müssen, in eine Partei stecken müssen, für welches Ergebnis. Und wir hatten es bei Gott nicht leicht. Die Briefwahlen begannen, da waren wir noch nicht richtig im Wahlkampfmodus. Da haben wir unheimlich viele Stimmen verloren. Das konnten wir aber nicht wirklich viel besser machen. Da waren uns auch die Hände gebunden. Dann hatten wir das Problem, dass die Thematik, die für uns im Wahlkampf sehr, sehr zentral dargestellt wurde, die Corona-Maßnahmen, öffentlich kein Streitthema waren. Die etablierten Parteien hatten hier eine Richtung vorgegeben, die AfD war sehr an den Rand gedrängt. Und wir konnten nicht von einem öffentlichen Streit über diese Thematik profitieren, so wie das beispielsweise die MFG in Österreich sehr leicht tun konnte. Das heißt, unser Agenda-Setting für das Thema, das wir als zentral erachtet haben, wurde von den Medien sehr klar erkannt, indem man es nicht aufgegriffen hat und die etablierten Parteien es wirklich geschafft haben, die Grundrechtseinschränkungen aus 2020/21 nicht zum Thema werden zu lassen in diesem Wahlkampf. Das ist für uns eine sehr, sehr schwierige Situation gewesen, derer wir, muss man fairerweise sagen, auch nicht habhaft werden konnten. Das ist einfach nicht möglich. Und ich sage nochmal, das Ergebnis unter Berücksichtigung dessen, wie der Wahlkampf ansonsten gelaufen ist, ist ein unheimlich starkes Ergebnis. Wir sehen die Volt-Partei, die einen finanziellen Einsatz gezeigt hat, wie etablierte Parteien, die deutlich hinter uns gelandet ist, auch Team Todenhöfer und die Freien Wähler, die deutlich unter ihren Erwartungen gelandet sind. Ich bin unheimlich motiviert durch das Wahlergebnis, wenn ich es aus dieser Sicht betrachte und einschätze. Man sieht, welche Stärke die Partei in der Lage ist, aus der Regionalebene zu heben, dort, wo wir in vielen starken Kreisverbänden sehr, sehr hohe Ergebnisse eingefahren haben, in einem Wahlbezirk sogar 24%. Darauf können wir aufbauen und es muss eben dieser organische Weg von unten nach oben sein.
David, du hattest gerade erwähnt, dass die politischen Altparteien, sage ich mal, recht mächtig sind und die mediale Kraft, die da gewirkt hat, hat uns ja als Partei in ein Framing gebracht, welches aus unserer Sicht weit von der Realität ist. Wie sieht die Zukunft denn aus in unserer medialen Arbeit? Können wir, haben wir eine Chance? Und du als Beauftragter für Kommunikation wirst mir das sicherlich beantworten können. Haben wir eine Chance, aus diesem Framing rauszukommen?
Ja, wir haben eine Chance, aus diesem Framing rauszukommen. Allerdings denke ich tatsächlich, dass es momentan nicht wünschenswert ist, aus diesem Framing zu kommen, denn das Thema, das wir sehr, sehr stark besetzen und vertreten, nämlich, dass die Corona-Maßnahmen schwere Folgeschäden erzeugen, ist nach wie vor Punkt richtig. Und deswegen, solange wir dieses Thema auch stark besetzen, wofür ich auch mich sehr einsetze, weil es ja auch mit ein Grund war für viele von uns, sich hier politisch zu engagieren, solange wir sagen, die Regierung fährt hier einen Politikstil, der den Menschen schadet, solange werden wir dieses Framing nicht verlassen können, denn wir kritisieren schlussendlich einen sehr, sehr mächtigen Apparat. Von dem her müssen wir erstmal mit diesem Framing leben. Am Ende Recht gehabt zu haben und sich eingesetzt zu haben für die Menschen und die Teile der Bevölkerung, die selbst keine Stimme hatten, ist aus moralischer Sicht für mich garantiert das Richtige. Und deswegen würde ich sagen, es muss nicht unser Ziel sein, dieses Framing zu verlassen. Aber, und das habe ich auch schon im letzten Podcast-Interview, glaube ich, gesagt, alles, was man über uns sagt, es solle bloß nicht stimmen. Ja, das ist doch schon mal ein sehr, sehr wichtiger Unterschied. Es gibt Tageszeitungen und überregionale Medien, die immer in die gleiche Richtung vorstoßen, wenn jemand die Regierung kritisiert. Das trifft nicht nur ich, das trifft nicht nur mich, das trifft auch die ganze Partei, auch andere Parteien oder Vereine. Davon darf man sich nicht beirren lassen, würde ich sagen. Dennoch, in der Breite gesehen, wäre es gut, wenn wir die Partei auch noch einmal stärker mit dem basisdemokratischen Ansatz, mit dem Verständnis der Säulen und mit den vielen anderen Themen, die hier in der Partei bearbeitet werden, auch aufstellen. Hier sehe ich den Weg über das Regionale. Auf Bundesebene wird das ein Prozess sein von Stand heute mindestens noch 2 Jahren, bis uns hier eine Transformation gelingen kann. Da bin ich mir relativ sicher. Das heißt, ja, wir haben es schon ein bisschen in der Hand, aber ich denke, gerade weil unsere Kritik an der aktuellen Politik so wichtig ist, würde ich das nicht als Ziel ansehen, tatsächlich.
Mich interessiert jetzt nochmal ganz konkret die nächste Zukunft unserer Partei. Also wir sind ja nun sehr jung. Wir arbeiten fast vollständig mit Ehrenamtlern, die rund um die Uhr freiwillig arbeiten, weil sie die Motivation dazu haben. Wo wir nun auch nicht wissen, wie lange wird das noch so sein. Wir müssen uns mit vier Säulen anfreunden, die müssen die kennenlernen. Wir müssen Konsensierung kennenlernen. Wir haben erst einige Zeit dafür gehabt. Ich glaube nicht, dass es bei den allermeisten Menschen schon der wirkliche Geist der Partei bis in die letzte Zelle gekommen ist. Das sind alles Dinge, die wir jetzt noch lernen müssen. Unser Vorstand ist glänzt durch Uneinigkeit. Okay, das ist das, wo wir jetzt stehen. Und mit diesem haben wir geschafft, 1,4% hinzubekommen. Wir haben es damit geschafft, eine gute, nicht vielleicht keinen großartigen, aber eine gute Wahlwerbung zu machen, zusammen zu bleiben, eine Gruppe zu bilden, die wirklich gut miteinander arbeiten kann. Das ist das, was wir aus dem Nichts geschaffen haben. Was ist unser nächster Schritt, um aus dieser vagen Anfangssituation eine feste Basis zu bauen?
Das ist eine sehr komplexe und sehr wichtige und gute Frage. Ich persönlich würde sagen, der nächste Schritt ist, wir nehmen uns Zeit. Wir müssen jetzt nach der Wahl nichts überstürzen und wir können all die Dinge, die in den letzten Monaten vielleicht nicht ausreichend bedacht wurden in der Strukturarbeit, im Miteinander und auch in den Werten der Säulen, können wir nun in aller Ruhe festigen und in der Breite besser aufstellen und aber auch vertiefen. Und auch hier sehe ich tatsächlich wieder die Arbeit regional und vor Ort in den Kreisverbänden als zentral an. Wir haben eine Partei gegründet, alle gemeinsam, die vom Wunsch der Mitglieder getragen wird. Das ist unser Kapital in der Partei, der Wunsch nach gesellschaftlicher Transformation, nach verbindlicher Bürgerbeteiligung für alle Menschen in Deutschland. Und durch den Stress in der Wahlkampfphase wurde das nicht ausreichend bedacht und entwickelt. Und auch durch diese Notwehrsituation gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen ist ein wenig Hektik aufgekommen in der Partei, wodurch es auch an der einen oder anderen Stelle nachvollziehbarerweise dann auch zu Streit gekommen ist. Jetzt gilt es nochmal einen Schritt zurückzutreten, das auf eine menschliche Ebene zurückzuführen und an die gemeinsamen Ziele zu denken und zu überlegen, welche Möglichkeiten haben wir jetzt, das zu erreichen, was wir uns vorgestellt haben und was sind denn Etappenziele? Wir können nicht immer auf das höchste Ziel uns ausrichten, sondern wir brauchen wirklich auch gesunde, nachvollziehbare Etappenziele. Und da gibt es ja allerhand, was man tun kann. Beispielsweise die Digitalisierung mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, wir möchten gerne eine App produzieren, mit der unsere Mitglieder besser untereinander kommunizieren können und gleichzeitig aber auch basisdemokratische Abstimmungen für die ganze Bevölkerung schon mal testweise möglich wären. Das wäre ein Schritt, um mittelfristig unsere Idee von Bürgerbeteiligung über die Partei hinauszutragen und Menschen auch dafür zu interessieren, niedrigschwellig. Gleichzeitig wird das Finden von Themen jetzt sehr relevant sein. Wir haben einige klare Kernthemen in der Partei, die wir natürlich nicht verlassen werden. Aber im regionalen Bereich sehen wir das auch im Wahlkampf. Dort, wo Kreisverbände die Themen aus der Region stark aufgenommen haben und nach vorne gestellt haben, dort sind die Ergebnisse zum Teil deutlich höher. Diese Arbeit müssen wir dringend fortführen und es war einfach nicht überall ausreichend Zeit, weil Kreisverbände manchmal erst sehr wenige Wochen vor der Bundestagswahl erst gegründet wurden. Dann muss man natürlich auch sagen, ist die aktuelle Notlage und Situation etwas, was durchaus zu einer Spaltung in der Gesellschaft führt durch die Rhetorik der Politik. Und hier müssen wir einen ausgleichenden diplomatischen Ruhepol bilden. Die Menschen, die aktuell vielleicht von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, weil sie sich nicht impfen lassen und diesen Druck standhalten möchten, die brauchen vielleicht einen Ort, auch politisch, der sie auffängt, wo sie partizipieren können und unter Gleichgesinnten sich austauschen können. Gleichwohl gibt es aber auch zunehmend einen Teil in der Bevölkerung an geimpften Menschen, der trotzdem nicht mit der aktuellen Politik einverstanden ist. Und auch für diese Menschen müssen wir ein Angebot bilden, um politisch eine Stimme zu haben, denn die Altparteien und etablierten Parteien drücken das nicht ausreichend aus.
Ich möchte einen Satz von dir aufgreifen. Du sagst, wir brauchen Zeit. Ich sehe wohl, dass die Partei im Innern auch Zeit braucht. Also in der Art, wie die Partei manchmal miteinander umgeht, braucht sie Zeit, das zu lernen. Es ist nicht das Leichteste. Wo ich sehe aber, wo die Partei keine Zeit hat, ist von der Führungsstruktur her, von oben herunter. Was ich, muss ich sagen, ganz toll finde, dass die Partei einen derart effizienten Wahlkampf kreativ, manchmal auch sogar humorvoll geleistet hat, ohne Parteiführung. Also im Grunde genommen hat die Basis etwas geleistet, worauf die Führungsleute nicht stolz sein können, weil sie nicht dabei waren. Und da meine ich, in dieser Hinsicht, von oben her, haben wir keine Zeit. Ich denke, da müssen wir doch schneller handeln.
Ein zweischneidiges Schwert. Ich würde sagen, dass das eklatante Führungsversagen des Bundesvorstandes, wenn ich das jetzt einfach einmal über einen Kamm schere, auch positive Effekte gezeigt hat. Nämlich gerade das, was du angesprochen hast. Die Kreise haben einen Wahnsinnsjob gemacht, weil man sie hat laufen lassen, ganz alleine. Und sie mussten ja einfach ins Schwimmbecken gestoßen sozusagen. Da kam nicht besonders viel von der Bundesebene an Hilfe, an struktureller Unterstützung. Und so wurden die Kreise und auch die Länder unheimlich stark. Und dieses Graswurzelprinzip von unten nach oben wurde dadurch in meiner Wahrnehmung begünstigt. Nun muss man sagen, hat der Bundesvorstand strukturelle organisatorische Tätigkeiten, die momentan einfach von ihm geleistet werden müssen. Punkt. Und denen ist er nicht unbedingt immer in jeder Situation ausreichend nachgekommen. Auch hier plädiere ich für Verständnis. Wir haben eine Partei, die gewachsen ist von, als ich beigetreten bin, 500 Mitgliedern auf über 30.000 Mitglieder. Und der Bundesvorstand setzt sich zusammen aus Menschen, die diese Verantwortung übernommen haben, weil sonst sich niemand dafür gefunden hat. Das sind keine Menschen, die das bereits zuvor in ihrem Leben getan haben, die politische Vorerfahrung mitbringen oder Ähnliches. Das heißt, wir sind hier auf einer Amateurebene für eine Partei, die sich in einem professionellen Umfeld bewegt. Da kann man nicht immer Schritt halten und standhalten. Dennoch muss ich sagen, finde ich die persönlichen Zerwürfnisse im Bundesvorstand als massiv parteischädigend und als unnötig an. Jeder hat theoretisch seinen Arbeitsbereich, in dem er voll wirken kann. So ich beispielsweise den Kommunikations- und Medienbereich gemeinsam mit Harald von Herget. Und in dieser Arbeit sah ich mich eigentlich auch durch den Bundesvorstand nicht eingeschränkt. Bei anderen Bereichen wird es da schon deutlich komplizierter. Es wird einen Bundesparteitag geben müssen, noch dieses Jahr, der auch zur Klärung beitragen muss. Ich persönlich denke, dass strukturelle Schwierigkeiten und Probleme zuerst besprochen und geklärt werden müssen. Mir schwebt es vor, die Partei ganz anders aufzubauen als andere Parteien. Nicht nur aus der Not heraus, sondern einfach auch aus der Überzeugung der Basisdemokratie heraus würde ich mir mittelfristig eine Transformation wünschen, wo das höchste Gremium in der Partei der Kreis ist. Und das Mitglied im Kreis, Bundesvorstand und Landesvorstände benötigt man selbstverständlich zur Zulassung auch zu Wahlen. Das heißt aber nicht, dass von oben nach unten etwas kommen muss zwingend, sondern nur von unten nach oben. Diese Möglichkeiten haben sich in Teilen aufgezeigt und das gilt es weiter zu verfolgen, um auch einfach dem Gedanken der Partei gerecht zu werden.
Da will ich recht geben und ich habe das auch so wahrgenommen, dass zum Beispiel die unteren Ebenen, Kreisvorstände oder Kreisversammlungen, weniger zerstritten waren als der Bund. Eigentlich könnte quasi mal der Kopf auch vom Bauch lernen, würde ich mal so sagen.
Ich hatte mir gerade Gedanken gemacht und es war ein guter Freund von mir, der hat auch kandidiert und hat also während der Zeit, wie er sich dann politisch mit dem, ja, mit der Politik eigentlich auseinandergesetzt hat, festgestellt, dass er ein wenig Angst bekommen hat, nämlich er für sich ist gut aufgestellt in seinem Charakter, in seiner Person und er hatte sich Sorgen gemacht, wenn ich jetzt in die Politik reingehe, sollten wir tatsächlich plötzlich im Bundestag sein und ich gehöre dann mit dazu, besteht meine Angst darin, dass ich mit meinem guten Charakter, den ich glaube zu haben, irgendwann mal da rauskomme und ich sage es jetzt wörtlich und ich bin dann versaut. Wie kann man, wenn man dieses ganze Politikgeschehen und die Menschen, die man da beobachtet, die scheinbar sehr empathielos sind, wie kann man in der Politik ja mit Empathie versuchen, da etwas zu ändern und wie kann man davor gefeilt sein, nicht, ich sage es einfach mal so ganz frei raus, nicht versaut zu werden als Mensch?
Da gibt es unterschiedliche Wege zum Ziel und unterschiedliche Möglichkeiten, die ich für mich erkannt habe. Das erste war, warum habe ich mich der Partei Die Basis überhaupt angeschlossen? Das war die Säule der Machtbegrenzung. Ich habe durch meine Recherche und durch mein Erleben und Austausch mit Bundestagsabgeordneten und Landtagsabgeordneten sehr klar festgestellt, dass die Machtbegrenzung der zentrale Punkt ist, um dafür zu sorgen, dass man in diesem System geschützt ist, davor sich so zu entwickeln, wie es bereits zuvor anderen ergangen ist. Selbst und alleine wird man das nicht bewerkstelligen können. Deswegen beispielsweise bin ich auch ein großer Gegner von freien Direktkandidaten, denn sie werden diesem System nicht standhalten können. Wer in den Bundestag oder in Landtage gewählt wird, der befindet sich in einem ganz neuen Umfeld, einer neuen Blase, einem Akteursfeld, wo Akteure mitspielen, die unheimlich und ungleich mächtiger sind, wohlhabender sind und vor allem den sehr viel längeren Atem haben. Als Einzelperson kann man dem vermutlich nicht standhalten. Das heißt, als erstes benötigt man einen institutionellen Rahmen, der einen vor diesem Zugriff schützt. Und das war ja gerade die Idee der Partei Die Basis in der Säule der Machtbegrenzung, die mich so sehr interessiert hat. Wir können nicht davon ausgehen, dass Menschen aus Eigenantrieb heraus immer standhaft und wehrhaft bleiben. Es mag eine private Krise geben und schon ist man nicht mehr die gleiche Person in der Möglichkeit, sich resilient zur Wehr zu setzen gegen derartige Zugriffe. Das heißt, es muss institutionell durch in diesem Fall eine Partei sichergestellt sein, dass man uninteressant ist für Lobbyzugriff, für Korruption und ähnliche Dinge. Das ist nicht so schwierig. Allerdings gibt es dafür nur ein kurzes Zeitfenster, denn sobald Menschen in einem Mandat sind und dafür entlohnt werden, werden sie wahrscheinlich den Teufel tun, sich da Macht und Geld abgraben zu lassen. Das heißt, muss vorher erledigt sein. Das haben wir bei der Partei Die Basis ja schon relativ gut hingekriegt. Und oh Wunder, wir wurden nicht gewählt. Wir haben noch weitere Zeit, diesen Luxus, nicht gewählt zu sein, auch für uns vernutzen zu können, um uns selbst noch ein paar Handschellen anzulegen. Ich nenne das den Volkszwang und die Möglichkeit, sich selbst so zu präparieren, dass man vom System nicht korrumpiert wird. Diese Möglichkeiten gibt es, die haben wir auch schon in Teilen genutzt. Ich nenne da meistens keine Beraterverträge, keine Nebenverdienste, komplette Transparenz etc. etc. Das heißt, wenn man den Faktor Geld schon einmal institutionell entfernt, sodass Abgeordnete diesen sehr, sehr hohen Salar bekommen, aber nicht die Möglichkeit haben, weitere Einkünfte zu erzielen, dann werden sie für Lobby- und Abgeordnetenbestechung fast schon uninteressant. Das ist der institutionelle Weg. Aber es gibt noch einen zweiten Weg, einen emotionalen, einen eigenen Weg, in diesem System zurechtzukommen. Und das ist einfach auch ein Ansatz, der ein Eigenengagement bedarf, das die große Lust daran weckt, zu zeigen, dass es anders geht. Ein Vorbild zu sein für jenen, die im System sich nicht so verhalten, wie der Bürger sich das wünschen würde. Und mit diesem Antrieb, mit dieser Chuzpe reinzugehen in den Bundestag und zu sagen, schaut mal, ich ganz alleine werde niemals so wie ihr, denn mir sind diese Werte wichtig und ich stehe dafür ein. Und dann kann es durchaus auch eine persönliche Freude zu sein, das auch zur Schau zu stellen, das zu präsentieren, das in Interviews nach vorne zu stellen. Das ist auch eine Art moralischer Zange und moralischer Druck auf das komplette Umfeld. Dann hat man es natürlich schwer, weil man mit sehr, sehr vielen Anfeindungen leben wird müssen. Aber auch daraus kann man, wenn es in einem Kollektiv geschieht, beispielsweise die Fraktion der Basis, auch daraus kann man Kraft ziehen. Das ist dann ein Antagonismus, den ich als gesund bewerten würde, weil er ja für das Richtige einsteht. Und dann gibt es natürlich noch den Ankerpunkt, dass man persönlich seine eigenen Werte und Vorstellungen schützt und die Empathie aufrechterhält. Und das wäre der Moment, wo man als Politiker die Möglichkeit hätte, zuzuschlagen, und es aber nicht tut, sondern auf das versöhnende Element eingeht, um die Spaltung zu überwinden und zu sagen, ihr habt hier was falsch gemacht, wir haben das erkannt, aber wir reichen euch die Hand und versuchen euch nicht zu beschädigen mit dem Blick auf die nächste Wahl oder ähnliches. Das heißt, es gibt unterschiedliche Motive, unter denen man sich schützen kann vor dem System. Ohne dem institutionellen Schutz würden die anderen beiden aber nicht nachhaltig funktionieren können, glaube ich.
Ich glaube, man braucht natürlich auch dazu eine Basis, die einen dahin unterstützt, sich seines Verstandes zu bedienen und auch immer wieder sich Fragen zu stellen, dass man zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Da kann der Mensch seit Urzeiten.
Wir haben ja nun auch nicht nur die vier Säulen, sondern auch die Präambel. Also eine Teil dieser sozialen Dreigliederung ist das Geistesleben. Das Geistesleben gäbe uns die Möglichkeit, hier leichter zu sein. Ein bisschen Leichtigkeit in die Partei zu bringen, Spaß, Freude, Kultur, Musik. Wie siehst du das? Gibt es im politischen Leben oder in einer Partei oder in unserer Partei einen Raum für, was weiß ich, Musikfestivals, für Musik, Theater, Kultur, um unter anderem auch den Künstlern in unserer Partei einen Raum zu geben? Siehst du da überhaupt einen Platz in einer Partei? Und wenn ja, was können wir tun?
Ja. Das sehe ich ganz, ganz stark. Das hat man auch im Wahlkampf gesehen. Die Produktion von Musikvideos, von Songs, von Videos, Plakaten und so weiter, da war ein unheimlich großer Teil Ausdruck von Kreativität. Wir haben ja einen sehr, sehr großen Anteil an Künstlerinnen und Künstlern bei uns in der Partei und die können auch hier, glaube ich, relativ frei tätig werden. Ich selbst allerdings bin kein Teil dieser Szene. Und ich bewundere diese Menschen aber immer sehr, dass sie doch mit einer größeren Gelassenheit und einer Offenheit an die Dinge herangehen und daraus auch sehr viel Energie ziehen. Ich denke schon, dass die Partei die Basis zeigt, es im Namen schon. Die Basisdemokratische Partei, sie zeigt es im Logo, wir sind bunt, wir sind viele. Wenn man sich die Mitglieder anschaut, und ich kenne wirklich so viele tausend Mitglieder auch persönlich, das ist unheimlich bunt, das ist unheimlich kreativ, das sind sehr, sehr viele Freigeister. Das sind Menschen, die lassen sich nicht wirklich in ein Parteisystem zwängen und schaffen sich hier ihre eigenen Nischen und Räume. Und da sehe ich schon diese Subkultur auch innerhalb der Partei als etwas sehr Positives, sehr, sehr stark ausgeprägt an, wenngleich ich mich da auch nicht wirklich zuzählen kann, weil ich so stark in dem strukturellen, organisatorischen Bereich auch verankert bin.
Herr Wolfgang hat, glaube ich, noch eine Frage an David.
Ja, David, ich möchte zum Ende noch mal ein bisschen rational werden und ich merke selber, dass mir die Formulierung dieser Frage so ein bisschen Magenschmerzen bereitet. Aber dennoch glaube ich, dass wir in diesem Podcast, wo wir darüber reden, wie es war, wie geht die Zukunft weiter, auch noch mal doch das Stichwort Corona-Ausschuss ansprechen sollten. Ich habe da eine Frage, die mich da sehr interessiert, denn ich habe das bisher so genommen, dass die Basis für mich in meiner Auffassung eine sehr gute Symbiose hatte mit dem Corona-Ausschuss. Und jetzt sind ja im Zuge des Wahlkampfes ein paar Sachen passiert, die dazu geführt haben, dass die Situation zwischen der Partei und dem Corona-Ausschuss recht angespannt ist, weil auf der einen Seite wurden Aktionen gemacht, die die Partei nicht befürwortet hat und umgekehrt genauso. Ich möchte das nicht vertiefen, aber mich persönlich und auch mit den Menschen, mit denen ich mich unterhalte, da stellt sich doch die Frage, wie sieht die Zukunft aus? Wird es da weiterhin eine gemeinsame Richtung geben? Gibt es die überhaupt noch? Und wie ordnest du das ein?
Also ich denke, für viele Menschen in der kritischen Bewegung ist der Corona-Ausschuss sowas wie ein Ankerpunkt, ein fester Teil vielleicht schon der Struktur ihrer Woche, um einfach Informationen abseits des Mainstreams über die aktuellen Vorgänge erhalten zu können. Und in diesem Teil schätze ich die Arbeit des Corona-Ausschusses über den Großteil der Sitzungen im letzten Jahr als sehr, sehr positiv und bereichernd für die kritische Szene auch ein. Denn dort konnten Menschen, Wissenschaftler überwiegend, die im Mainstream keinen Platz mehr finden, weil sie nicht in das Narrativ passen, in zeitlich sehr großem Umfang sich erklären und Wissen austauschen. Das ist eine unheimlich wertvolle Arbeit, die wir auch sehr viel häufiger bräuchten. Das müsste es nicht nur einmal geben, sondern das müsste es 20, 30 Mal geben für unterschiedliche Bereiche. Für die Partei war es durchaus auch eine Probe, mit dem Corona-Ausschuss verbandelt zu sein. Man darf nicht vergessen, die Mitglieder des Corona-Ausschusses sind auch einfache Mitglieder der Partei, die Basis, haben in meinem Empfinden aber nicht immer als einfache Mitglieder agiert, sondern durchaus mit dem Wunsch zu mehr Gestaltungswille. Und da muss man natürlich sehen, wie ist eine basisdemokratische Partei eigentlich aufgebaut und welche Wege sind von jedem von uns zu nehmen. Und hier wurden durchaus auch Abkürzungen gewählt seitens des Corona-Ausschusses, was in der Partei nicht nur auf Gegenliebe stieß. Natürlich gibt es in der Partei einen Kreis an Mitgliedern, in Zahlen ca. 4.000, die dem Corona-Ausschuss sich so stark verbunden fühlen, dass sie Kritik am Corona-Ausschuss auch als unziemlich betrachten. Und das ist ein Punkt, wo es dann schwierig wird, denn Kritik ist nun mal einfach, insbesondere dort, wo Wissen geschöpft wird, unheimlich wichtig. Wenn wir nicht kritisieren dürfen, weil nicht hinterfragt werden darf, dann sind wir an einem Punkt, wo Wissen nicht mehr entstehen kann. Und das habe ich in Bezug auf den Corona-Ausschuss in der Debatte auch innerparteilich ab und an erleben dürfen. Es gab einzelne Auswüchse von unsachlicher Kritik bis hin zur Diffamierung im öffentlichen Raum. Das führe ich auf den hohen Druck und vielleicht auch die Angst des Versagens zurück und nehme das nicht übermäßig persönlich. Ich würde mir aber erwarten, dass man in ein Diskurs geht, um das auszuräumen, um auch diese Last von den Mitgliedern zu nehmen. Es hat für eine leichte Spaltung in der Partei gesorgt und es wäre aus meiner Sicht an der Zeit, dass die Menschen des Corona-Ausschusses versuchen, das zu heilen im Sinne der Achtsamkeit und in den Diskurs gehen und die Mitglieder von dieser Last befreien oder anderweitig für ihre geäußerten Tatsachenbehauptungen Beweise vorlegen. Da beides bisher nicht erfolgt ist, obwohl es sehr, sehr häufig auch angefragt wurde, sehe ich das durchaus sehr kritisch für die weitere Entwicklung in der Partei. Von mir aus aber gibt es da durchaus die Möglichkeit, das noch einmal zu klären und nicht alle Brücken final auch abzureißen. Aber da sehe ich doch schon den Handlungsdruck auf Seiten des Corona-Ausschusses mittlerweile gegeben und würde mir auch wünschen, dass es da einmal Signale gäbe, das klären zu wollen. Ansonsten ist es gerade für meinen speziellen Arbeitsbereich der Öffentlichkeitsarbeit durchaus eine fortwährende Belastung, dass die Rhetorik über Gebühr extrem geworden ist und natürlich auch es den Medien immer sehr leicht macht, in Halbsätzen auch Dinge fallen zu lassen, die für die Partei als solches schädlich sind. Auch hierfür ist eine engere Zusammenarbeit notwendig. Wann auch immer man Menschen in der Partei hat, die starke Öffentlichkeitswirkung haben, so wie auch ich, erwächst für diese Menschen eine erhöhte Verantwortung aus ihrem Handeln. Und da ist es wichtig, eine dauerhafte Rückanbindung an die Partei und auch an die Gremien der Partei zu leben.
David, ich habe den Parteiwahlkampf wahrgenommen und ich war überrascht, was alles auf den Weg gebracht wurde. Mir persönlich kamen da ein paar Gedanken auf, nämlich braucht die Partei ein Gesicht? Denn durch die Kraft der vielen, sage ich jetzt einfach mal, war die Partei für mich jetzt zumindest gesichtslos. Jede Altpartei hat irgendjemanden, den sie verkörpert, den sie da oben hinstellt und sagt, das ist derjenige, der uns vertritt, sage ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen. Wie siehst du das? Braucht die Partei in Zukunft ein Gesicht oder bleibt sie mit meinen Worten gesichtslos?
Ich denke, die Partei sollte kein Gesicht haben, wenn dann nur das Gesicht der vielen oder zufällig ausgewählten Mitglieder, so wie man das auch aus Werbekampagnen von beispielsweise Versicherern kennt, dass dann jemand mitten aus der Mitte des Unternehmens gezeigt wird. Das wäre etwas, was ich bevorzugen würde. Wenn man es wahlstrategisch angeht, so erleben wir eine Amerikanisierung der Wahlkämpfe, die immer stärker auf die Person und auf das Individuum abzielt, sowohl marketingtechnisch als auch in der Debatte. Und darauf ist der deutsche Wähler schon ein bisschen trainiert worden in der letzten Dekade. Das heißt, hier wird man abwägen müssen zwischen, wo ist unsere eigene Identität als eine Partei, die Einzelpersonen nicht nach vorne stellt und wo ist ein Kosten-Nutzen-Prinzip es geboten, das zu tun. Und das würde ich einem natürlichen Prozess überlassen. Das gezielte Aufbauen von Kandidaten für einen öffentlichen Wahlkampf kann unheimlich viel Spott und Häme nach sich ziehen, kann unheimlich stark scheitern. Man hat es gesehen, was mit Annalena Baerbock binnen 3 Wochen angerichtet wurde, was auch schon über Gebühr war, selbst wenn sie es sehr leicht gemacht hat. Und das ist natürlich das Schicksal, das einen dann ereilen wird, wenn man auf eine Person setzt. Und es ist auch nicht im Sinne der Basisdemokratie. Wenn man aber unterschiedliche Kampagnen fährt, Menschen aus der Mitte nach vorne stellt und die Medien Gefallen finden an einer Person, dann sollte man aus meiner Sicht schon pragmatisch genug sein und diese Person dann auch stärker repräsentieren, wenn sie medial funktioniert. Aber ich würde nicht grundsätzlich darauf abzielen, das nach einem Setup aufzubauen, so wie andere Parteien das tun.
Ich danke euch allen. Ich danke dir, David, für diese sehr ausführlichen und manchmal auch sehr privaten Äußerungen. Das danke ich dir ganz herzlich und ich danke Raute, ich danke Johanna, ich danke Sammy und Wolfgang und ich bleibe Herbert und bis zum nächsten Mal.
Einfach Demokratie, ein Podcast der Basis.